Wer fällt schon wieder den Spruch an?
Ich.
Genau, und nachher fange ich an vorreden.
Ja. Willkommen bei Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf die Geschichte. Hoi Simon.
Hoi Manuel.
Wir haben letzte Folge über Auswanderungen geredet. Damals bist du dran mit einer neuen Geschichte aus Aarau. Für die, die uns zum ersten Mal hören, wir sind zwei Historiker, die uns jeden Monat gegenseitig eine Geschichte aus Aarau erzählen. Wir haben schon viele Themen besprochen und ich bin umso mehr gespannt, was für ein Thema uns in dieser Folge erwartet.
Ja, ich habe eins rausgenommen, wo wir schon ein paar Mal tangiert haben. Immer so ein bisschen am Rand hat es eine Rolle gespielt. Und ich möchte schnell anfangen, um dir einfach zu zeigen, was so Dimensionen könnten sein. Der Yale-Professor, der Bruce Gordon, hat geschrieben in einem Buch über das Thema, dass die intellektuelle Energie von dieser Zeit die Schweiz in die vorderste Reihe der Renaissance-Kultur gebracht hat in der Mitte des 16. Jahrhunderts und für eine kurze Zeit dann auch die Schweizer Städte und Orte an der Seite von führenden kulturellen Zentren in Europa gestanden sind. Also in einem Podcast über Aarauer, aber auch Schweizer Geschichte, muss man eigentlich sagen, müssen wir das Thema unbedingt mal behandeln. Und du weißt vielleicht, um was es könnte gehen.
Ja, du hast jetzt Renaissance-Zeit erwähnt. Ich habe zuerst so gedacht, irgendwie könnte es wieder irgendetwas industrielles sein. Aber du hast irgendwann mal erwähnt, dass du das Thema vielleicht mal wirst wollen behandeln. Darum denke ich, dass du vielleicht in dieser Folge über die Reformation wirst reden.
Genau. Die Reformation soll das Thema sein und der Begriff ist ja an sich schon relativ gross. Darum werde ich dir vor allem mal erzählen, was ist eigentlich so im Raum Aarau passiert während der Reformation. Und ich werde mich da vor allem ein bisschen auf die Zeit von den 1520er Jahren beschränken. Also das Jahrzehnt, nachdem der Zwingli und der Luther in Deutschland ihre ersten Thesen und Überlegungen publizieren, bis zu den Kappeler Krieg, wo dann eigentlich die ersten kriegerischen Auseinandersetzungen dann innerhalb der Eidgenossenschaft sind. Es lohnt sich aber auch, wenn man nicht von Aarau ist, zuzuhören, weil ich will im Laufe dieser Geschichte auch ein paar Bilder, die wir, vielleicht auch aus der Schulzeit noch, über die Reformation haben, ein bisschen schärfen oder reformieren. Sorry, ich musste den müssen bringen. Es ist ein bisschen flach, aber ich muss jetzt den drin lassen.
Ich bin ein Fan von Flachwitz. Ja. Gerne mehr.
Das ist gut. So ein paar Grundüberzeugungen oder vielleicht so Bilder, die du möglicherweise auch hast, ist ja so das Bild, dass die katholische Kirche am Ende vom Mittelalter oder so im 15. Jahrhundert so dekadent und mächtig und verkommen geworden ist und dass dann kritische Geister, Geistliche vor allem, das anfangen zu reflektieren und die, so die aus unserer Sicht dann oft lächerlichen Missbrüche oder den Aberglauben, den die katholische Kirche macht, mit Ablasshandel, mit Heiligenverehrung, mit diesen wundertätigen Reliquien, dass die das durchschauen und eben dann den Menschen vor Augen führen, wie das doch falsch sei. Und dass dann Personen wie ein Luther Zwingli oder ein Calvin in Genf mit ihren Thesen so eine Bewegung auslösen, eine grossflächige, die dann eigentlich zu der Spaltung der Kirche führt, in die protestantische und die katholische Seite. Und was dann mit dem immer mitschwingt, ist also ein bisschen die Überlegung, dass die Reformation so das neue Zeitalter einläutet, vom kritischen Denken, von einem Aufbruch in die Moderne, weil der Glaube und die Autorität der Kirche jetzt langsam auflösen und langsam Platz machen für einen freien Geist, für mehr Freiheit für die Leute.
Ja, genau das Bild hatte, bevor ich angefangen habe zu studieren. Ich kann es sogar noch ein bisschen extremer formulieren. Ich hatte das Bild von den Katholiken, die Bösen waren, und die Reformatoren, die eigentlich die guten, Progressiven dann waren.
Und die so die Freiheit bringen.
Genau.
Eben, wir werden vielleicht am Schluss da, wenn wir uns mal Aarau angeschaut haben, auch noch ein bisschen das Bild können vielleicht ein bisschen differenzieren, weil eben, es gibt da einige Schwierigkeiten. dass man sich mal ein Bild kann machen kann, wo steht vielleicht eigentlich so der Glaube im 15. Jahrhundert. So Reformbewegungen von der Kirche, das weisst du sicher auch, die gibt es schon während dem Mittelalter. Also immer wieder auch Ordensgründungen, zum Beispiel von den Franziskanern auch, die versuchen, einen neuen Weg zu gehen, die Kirche auch ein Stück weit zu reformieren, weil sie finden, da gibt es Abweichungen oder man entfernt sich da in eine falsche Richtung theologisch. Das merkt man dann zum Beispiel auch am Konzil von Basel Mitte 15. Jahrhundert, wo es um innerkirchliche Veränderungen geht, wo dann das Konzil sich wehrt, also die Zusammenkunft von der Geistlichen ein bisschen gegen die Vormacht vom Papst. Aber auf der anderen Seite ist im 15. Jahrhundert einiges in Bewegung, weil es ist ja in dieser Zeit so ein Nährboden rum für populär-religiöse Glaubensvorstellungen, die aus der Bevölkerung kommen. Erneuerungsbewegungen, vor allem auch am Oberrhein, also so im Süddeutschen und Schweizer Raum, von mystischen Schulen, die eine unmittelbare Gotteserfahrung wollen, also wo versuchen, Gott zu erleben, ohne die Vermittlung der katholischen Kirche, ohne Priester. Und dazu, da kennst du vielleicht den Niklaus von Flüe, der so als Einsiedler in der Innerschweiz im Melchtal war und eben auch solche Gotteserfahrungen gemacht hat. Mhm. Also es treffen da sowohl kirchliche Sachen aufeinander, aber auch den Volksglauben. Und das verbindet sich dann aber auch mit politischen und sozialen Veränderungen. Und ich möchte dann vor allem heute über die reden. Um ein bisschen mal zu schauen, wie ist eigentlich in dieser Zeit, gerade vor der Reformation, das Seelenheil der Aarauerinnen und Aarauer versorgt gewesen, kommen wir mal da hin. Auch bei uns ist es recht ein religiös aktives Leben, von dem zeugen da jetzt die Beispiele. In Aarau wird 1471 bis 1479 die Stadtkirche gebaut, über die du ja in Folge 1 auch geredet hast. Aarau ist aber Teil vom Pfarrkreis Sur, also ist eine Filialkirche. Und das ganze Gebiet untersteht kirchlich, nach kirchlichem Recht, der Aufsicht von Beromünster, also dortigen Stift. Und der Bischof von Konstanz ist so das Oberhaupt von der ganzen Region da. Mhm. Das ist so die Hierarchie, wo wir uns drin bewegt haben. Die Stadtkirche ist ja so eins von diesen Symbolen vom religiösen Leben. Mhm. Und das hat im Vergleich zu heute mal, oder die hat mal ganz anders ausgesehen. Mhm. Weil in dieser Kirche hat es diverse Altäre von Heiligen gehabt, die man können verehren, wo man können Messen lesen lassen für das eigene Seelenheil. Das sind mehrere Altäre. Die Hauptpatronin, oder der Hochaltar, ist der Maria gewidmet gewesen. Dann, neben Patron von der Kirche, sind der heilige Mauritius oder der heilige Urs von Solothurn gewesen. Es hat Altäre gegeben, das musst du dir heute vorstellen, am Lettner, das ist die Barrikade, wo so in der Kirche, in der Stadtkirche Aarau, der Zuschauerraum vom Chorraum trennt. Mhm. In dem Chorraum war der Hauptaltar gewesen, und am Lettner hat es einen Altar gegeben für St. Katharina. Der ist schon im 14. Jahrhundert gestiftet worden, also gezahlt. Dann ein Altar für den Evangelist Johannes. Dann hat es einen Altar für die heilige Maria Magdalena gegeben. Die sind auch aus dem 14. Jahrhundert schon, dann von Peter und Michael und für den heiligen Nikolaus. Das sind so ein bisschen die frühen. Dann im 15. Jahrhundert kommt ein Altar für die heilige Barbara noch dazu. Und nachher gibt es einige Stiftungen noch, und zwar den Allerheiligen Altar von 1473, ein Maria, Peter und Pauls Altar 1477, und dann ein Valentinsaltar 1475, wo der gestiftet wird. Ein Heiliger Kreuzaltar 1477. Und auf dem Lettner, also auf dieser Schranke oben, ist noch der 10.000 Ritter Altar.
Okay.
Also du hast eine recht grosse Auswahl. Und vor allem die letzten, die ich genannt habe, aus dem 15. Jahrhundert, die entstehen gleichzeitig mit dem neuen Kirchenbau. Möglicherweise ist das Geld, das dort an die Altäre geflossen ist, oder mit dieser Stiftung von denen auch der Kirchenbau ein Stück weit mitfinanziert worden. Und die Stifter, also die Leute, die das gemacht haben, die Altäre zahlt und aufstellen lassen, das sind in der Regel Aarauer Bürger und Adelsgeschlechter, die das machen. Sogar Reliquien gibt es in der Aarauer Stadtkirche, die dem Seelenheil und der Verehrung offen sind. 1474 werden die Reliquien vom heiligen Urs von Solothurn nach Aarau gebracht, und zwar ein Arm und ein Rückenwirbel. Das Ganze muss natürlich auch bewirtschaftet werden, weil wenn die Altäre gestiftet sind, die Leute kommen, wenn die Messe lesen lassen für sich, muss das auch von einer ganzen Kohorte von Personen gemacht werden. In Aarau gibt es dann einen Stadtpfarrer oder einen Leutpriester und einen Pfarrhelfer. Dann gibt es für die 11 Nebenaltäre in der Kirche je einen eigenen Kaplan, also einen, der eigentlich zur Bewirtschaftung zuständig ist, der zuständig ist, zu den richtigen Tagen Messen zu lesen für die Leute, die gestiftet haben. Dann gibt es in der Stadt Dominikaner, Franziskaner und Augustinermönche, die alle eine eigene Niederlassung haben. Wir haben das Frauenkloster St. Ursula aus den Halden, das du sicher kennst, mit auch eigener Kapelle. Es gibt ein Siechenhaus und eine Kapelle von der heiligen Anna. Dann ist 1344 in der Vorstadt Sachserhaus gestiftet worden, ein Spital, auch mit eigener Kapelle, mit einem St. Nikolaus-Altar, wo auch ein eigener Kaplan ist, der dort die Messe liest und zelebriert. Dann gibt es diverse Bildhäusli in und um Aarau, zum Beispiel an der Hohlgasse ein St. Niklaus-Bildhäusli, ein St. Anton-Häusli an der Casinostrasse und ein namenloses, das habe ich nicht genauer gefunden, am Dorfeld. Also man ist da eigentlich umgeben von diverse Andachtsmöglichkeiten, wo man sein Seelenheil da kann, beeinflussen kann und diverse Leute, die da dafür arbeiten. Es gibt auch sogar für die, die jetzt nicht eingetreten sind in einen Orden, also neben diesen Geistlichen und Mönchen, auch zwei Beginenhäuser, also für Frauen, die nicht sich an Ordensregeln binden. Und das Ganze gibt es für etwa 1200 Einwohner. Mhm. Also in Aarau hat man genug Möglichkeiten und ein grosses Personal, das da für das Seelenheil zuständig ist. Auch vor der Reformation gibt es auch schon kritische Stimmen, die sich nicht nur primär gegen Kirche richten, zum Beispiel gegenüber einem Ablass von diesen Ablasspredigern, die umziehen. Da weist zum Beispiel Bern-Aarau an, gegen umherziehende Ablassprediger vorzugehen, weil die den Menschen anscheinend das Geld aus der Tasche ziehen. Was natürlich den Berner, die da die Hoheitsrechte haben, sicher nicht passt, weil die ja vielleicht das Geld lieber in Steuern würden einnehmen. Sie machen aber Ausnahmen, die Berner zum Beispiel, für einzelne Orden wie den Barfüßerorden oder die Frauen von der Inseln in Bern, also wo früher ein Kloster war. Das heisst, Sachen, Geld, das dann eher kirchlichen Institutionen in der Region zufließt. Das scheint jetzt dann okay zu finden, aber wenn die Ablassbriefe oder das Geld für die Ablassbriefe irgendwo sonst hinfließt, das sehen sie nicht so gerne. Mhm. Vor allem auch konkret geht Bern gegen den Ablassprediger Bernardin Sanson vor. Der verkauft Ablass für die Peterskirche in Rom. Dorthin will man nicht, dass Ablassgeld fließt, aber wenn es irgendwie in Bern bietet, das scheint es okay zu finden. Also es ist nicht so, dass das alle akzeptieren und eben gerade der Rat von Bern wehrt sich da ein Stück weit schon oder versucht, das ein bisschen zu lenken. Und Bern versucht langsam, so ein bisschen einen Einfluss noch auszuweiten auf kirchliche Institutionen, weil sie einzelne Klöster zum Beispiel befogten lassen, also ihnen eigentlich so ein bisschen die Verwaltung und die Wirtschaftsführung entziehen, zum Beispiel Interlaken 1474. Mhm. Auch etwas, wo in dieser Zeit immer wieder auftaucht, ist die Kritik der einfacheren Menschen und Bauern, dass die Rechte von Landesherren, also einerseits Adligen, aber auch von den Kirchen, zu weitgehend sind. Und so gibt es auch Klagen vom Propst von Beromünster, der also zuständig ist auch für Aarau als Kirchenoberst. Bei Aarau, weil Bürger im Herrschaftsgebiet vom Stift Beromünster gegen Wilderer. Da merkt man schon, es gibt eine politische Seite, jetzt auch dann nachher an dieser Reformationsbewegung, weil es geht um Geld auch und um Macht und um Einfluss. Es sind nicht nur theologische Fragen, weil, und das hat jetzt ein bisschen mit den finanziellen Mitteln zu tun, die da fliessen, wenn man in dieser Zeit für sein Seelenheil einen Altar stiftet oder will als Erinnerung an einen Mess lesen von einem Priester, dann will man das möglichst für die Ewigkeit. Das heisst, es braucht langfristige Finanzierung. Mhm. Und damit tun Adlige nicht einfach einisch einen Batzen zahlen und mit dem Geld wird dann einisch eine Mess gelesen, sondern wenn man so einen Altar finanziert oder eine Mess, wo man für sich selber will lesen lassen, dann tut man in der Regel auch Vermögendere vor allem Teil von ihren Gütern, also Landbesitz oder so, der Kirche abtreten. Oder die Einnahmen, Steuereinnahmen, die man vielleicht hat. Mhm. Und die bleiben dann bei der Kirche. Und langfristig, wenn das mehrere Generationen machen, häuft das natürlich immer mehr Abgaben diesen Gütern auf oder immer mehr Güter fliessen der Kirche zu. Mhm. Weil jede Generation will ja dann so eine Messe gelesen haben. Das Problem, das dann mit dem entsteht, ist, dass all die Einnahmen von diesen Landgütern nachher nicht mehr dem Staat Bern oder der weltlichen Obrigkeit zufließt, sondern immer mehr zu der Kirche kommt. Mhm. Der Start von dieser Reformation, sage ich jetzt mal, als ein Phänomen, ist ja Luther seine Theseveröffentlichung 1517, wo die es erstmal publiziert werden. Und in Zürich oder in der Eidgenossenschaft, da ist es nicht so einfach, weil die Reformationsbewegung bei uns, die ist sehr unterschiedlich, je nach Ort. Und in Zürich, wo so ein bisschen mit dem Zwingli sicher eine Vorreiterrolle hat, dort kann man auch sagen, mit der Wahl vom Zwingli zum Lütpriester fällt das so 1519 an. Mhm. Die Reformation, die breitet sich auch im Bernbiet aus. Die Ideen werden über den Buchdruck weiterverteilt und man erfährt dann so in den 1520er Jahren von Vorfällen. Im Mai 1522 beklagt sich Luzern im Namen von Beromünster bei Bern über Priester im Gebiet da, wo agitieren würden, also aufhetzen würden gegen die Kirche. Mhm. Und man will eigentlich, dass die Regierung von Bern da die Priester ein bisschen diszipliniert. Und insbesondere klagen sie im Namen von Beromünster über den Unruhestifter, den Aarauer Andreas Honnold. Der war Lütpriester, also Pfarrer da in der Stadtkirche gewesen, und der Johannes Buchser, ein Lütpriester von Sur, wo da anscheinend sich mit reformierten Ideen austauschen und die auch einem Publikum vortragen. Was macht der Honnold, dass man ihn disziplinieren müsste, also der Aarauer Pfarrer? Er predigt beispielsweise nicht mehr die jeweils vorgegebenen Bibelstellen. An jedem Tag, nach der katholischen Liturgie, gibt es da für jeden heiligen Tag passende Stellen, sondern er tut einfach das Evangelium fortlaufend auslegen. Das ist eigentlich eine Tradition, die auch der Zwingli angefangen hat und das scheint da der Chorherr in Beromünster quer zu kommen. Und was er auch macht, ist, er tut Zinsen, die an Beromünster geliefert werden müssten, anfechten. Also es geht nicht nur ums Theologische, sondern es geht auch um handfeste Interessen. Mhm. Dann 1523 ist in der Eidgenossenschaft einerseits schon so ein erster Eckpunkt, weil im Januar 1523 die erste Zürcher Disputation ist. Der Zwingli und seine Anhänger tun sich dort mit dem Bischof von Konstanz und seinen Theologen treffen vor dem Zürcher Rat und debattieren über theologische Fragen mit ihren verschiedenen Ansichten. Und der Zürcher Rat anerkennt dem Zwingli seine Auslegung, also seine reformierten Ideen, die er hat, tun ihn auch stützen. Im Herbst 1523 wird dann in einer zweiten und dritten Disputation, also da findet immer wieder so der Treffen statt, wo man die Frage diskutiert. Dort wird dann zum Beispiel auch die Bilderverehrung von diesen heiligen Bildern in der Kirche aufgehoben und 1524, ein Jahr später, wird dann auch die katholische Messe, also der Ritus, wie so ein Gottesdienst abläuft, wird aufgehoben, mhm, in Zürich. Also Zürich ist da schon relativ früh, während in Aarau ein Prediger wie der Honnold vor allem da einfach mal anfängt, so ein bisschen Ideen umzusetzen.
Aber es geht schon jetzt ein bisschen als Eingemachte in Zürich, so ab 1523, 24, wenn man sich so vorstellt, dass es nicht nur irgendwie um neue Auslegungen geht, sondern auch in der Praxis wirklich Reformen passieren.
Genau, und das zeigt jetzt ein bisschen, wie es in Bern weitergeht. Zürich greift da weit aus. In Bern ist es ein bisschen so, die sind ein bisschen zögerlich. 1524 tut Bern seine Stände, also die Städte, die Landorte und so, abstimmen lassen. Darüber, wie sie es mit der Gesinnung haben, mit der religiösen. Am 10. April wird in Aarau gefragt, ob da die Räte und die Gemeinde beim alten Glauben wollen bleiben oder beim neuen. Und dort ist eigentlich die Rückmeldung vom Aarauer Rat, dass Aarau beim alten Glauben bleibt. Also da ist niemand gerade mega offen, obwohl sie einen Leutpriester haben, der offenbar durchaus auch neue Ideen vertritt und verbreitet. Mhm. Im Juni 1523 gibt es ein Mandat, also Bern regiert mit so Weisungen an seine Untertanengebiete. Und das Mandat besagt, dass man das reine Gotteswort predigen soll, gemäss der Heiligen Schrift, also eine Idee, die ja auch die Reformatoren haben, dass man eigentlich nicht mehr Ritus und alles andere hat, sondern wirklich das, was in der Bibel steht, als Grundlage nimmt. Das wollen sie. Aber sie sagen gleichzeitig in dem Mandat, die Berner, dass man andere Strittigkeiten und Kontroversen nicht soll thematisieren.
Es tönt so ein bisschen nach, also ich höre da also auch ein bisschen eine Angst, raus, dass es irgendwie könnte ausarten. So, ja, ihr dürft schon so ein bisschen, eben so, neue Auslegungen machen, aber haltet es bitte so in Grenzen, dass es nicht irgendwie einen Streit gibt oder so.
Ja, du, das ist ja ein bisschen das, wo ich dir vorher mit der Zeit vor der Reformation schon ein bisschen gezeigt habe. Bern ist recht pragmatisch. Mhm. Also, es ist auch, sind auch politische Entwicklungen dahinter. Oder Bern, denen geht es nicht um eine Ideologie von der Religion nur, sondern zum Beispiel der Zugriff auf Klöster oder so, den holen sie sich mit ihren Bevögtigen, dass sie Vögte einsetzen dort für die Bewirtschaftung und so. Und auch da sieht man wieder, ja, ihr könnt da schon nach dem Gotteswort predigen, da habt ihr nichts, aber macht keine Unruhe mit irgendwelchen neuen Überlegungen, indem ihr Sachen abschaffen wollt, wie sie es in Zürich machen.
Mhm. Aber ich glaube, es bleibt nicht so.
Ja, es geht aber noch so ein bisschen weiter, der Eiertanz, weil am 22. September 1523 gibt der Andreas Honnold da, der offenbar in einem Umfeld prägt, wo die Leute mehrheitlich altgläubig sind, der sorgt für Gesprächsstoff, weil er am Tag vom heiligen Mauritius in der Predigt in Sur, in Sur ist ja der Johannes Buchser, der predigt aber nicht, sondern ein Pfarrer von Kirchlerau, der Melchior Müller. Und während dem seiner katholischen Predigt soll der Honnold mehrfach auf Latinisch dazwischen gerufen haben und ihn einen Lügner geschimpft, wo der über Messopfer und eben heilige Verehrung, also so über typische katholische Überzeugungen predigt hat. Und auch nach der Mess, beim Surer Gastwirt Uli Gehring, ist dann erneut eskaliert, worauf dann der Dekan vom Landkapitel, also der Vorsteher vom Pfarrbezirk da, der Honnold gerügt hat und dann hat müssen vor dem Lenzburger Vogt und vor dem Propst von Beromünster erscheinen, also vor kirchlicher und weltlicher Obrigkeit. Mhm. Der Müller, der da die Zwischenrufe müssen ertragen, der klagt im Klagerodel, also wo er den Honnold anklagt, an, sodann der Zwingli Neus ausgüßt, das spreuet er, also der Honnold, an der Kanzel aus. Dadurch ein großer Unwill unter dem gemeinen Volk, wieder die Obrigkeit entspringt und dadurch Führer entspringen mag. Mhm. Er macht es natürlich noch geschickt, weil er sagt, also erstens erzählt er alles, was da vom Zwingli kommt, und zweitens gibt das Unruhe gegen die Obrigkeit. Mhm.
Und dort ist ja, also der Zwingli sicher schon ein bekannter Mensch gewesen, aber in den Augen von vielen auch einfach ein Unruhestifter.
Auf jeden Fall, genau. Und Bern hat ja in seinem Mandat dann eigentlich gesagt, predigen schon, aber eben nicht so neue Ideen. Der Zwingli hat gerade ein Jahr vorher zum Beispiel gegen die Fasten predigt, also dass man das Fasten nicht muss einhalten muss. Und solche Sachen, das will man überhaupt nicht aufgeben. Und das ist so das, was Unruhe bringt, oder? Das führt dann auch dazu, dass der Honnold abgesetzt wird, weil er leistet sich dann noch ein Jahr später nochmal etwas. Er kommt dort in Streit mit den Kaplänen an der eigenen Stadtkirche, also die, die alle zuständig sind, um die Altäre zu bedienen und die Messe zu zelebrieren und so. Mit denen leitet er sich an. Er beschuldigt sie, dass sie Spenden vorenthalten haben und gegen ihn intrigieren würden. Das landet dann auch vor dem Stadtrat und der Honnold wird dann am Schluss so weit untragbar, dass er Bern und Aarau beschliessen, ihn wegzuweisen. Mhm. Und 1524 ist der Honnold dann weg. Das heisst, von ihm weiss man nichts mehr, aber Aarau scheint offenbar so in der frühen Zeit doch einen umtriebigen Reformator oder zumindest einen Leutpriester, der auch so die reformierte Idee umsetzen wollte, zu haben. Mhm. Wo durchaus auch ein paar lustige Episoden offenbar provoziert hat mit Zwischenrufen im Gottesdienst. Sein Nachfolger wird dann ein Heinrich Schilling, wahrscheinlich erst 1526, wo dann nochmal bekannter wird. Zu dem kommen wir noch. Jetzt im Raum Bern geht es weiter, weil es kommt ein erneutes Reformationsmandat. Also Bern ist jetzt immer so ein bisschen dazwischen, wie gehen wir mit diesem Problem um. Es bestätigt zwar wieder, dass man nur das reine Gotteswort soll verkünden, ansonsten aber den Glauben beibehalten und besonders soll man gegen verheiratete Priester vorgehen. Auch gegen Bilderstürme oder Fastenbrechen, aber, und das ist dann auch spannend, gegen missbräuchlichen Ablass. Also man will alles, was irgendwie für Unruhe kann, sorgen, unterbinden und eben bei dem missbräuchlichen Ablass, dass irgendwie Geldmittel Bern vielleicht entzogen werden könnten. Mhm. So interpretiere ich das ein bisschen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Bern vielleicht in dieser Zeit auch ein bisschen unter Druck war. So, wenn man denkt, dass in der Eidgenossenschaft, in der unmittelbaren Nachbarschaft in Zürich Leute plötzlich so für die neue Idee sind und gleichzeitig aber auch in Luzern ein Gebiet ist, das total dagegen ist. Also so, so ein bisschen zwischen den Fronten steht plötzlich.
Ja, wir sind jetzt also Mitte 20er Jahre und da passiert dann auch in Bern einiges, weil du hast tatsächlich recht, Bern steht eigentlich sehr ungünstig zwischen Zürich, wo so der Vorort ist und wo die Reformation sehr vorantrieben wird, und der Innerschweiz, der katholischen, wo das mega will bekämpfen. Eben Luzern beschwert sich ja immer in Bern, was da alles passiert bei ihnen und was da der Beromünster angetan wird. Und Bern will möglichst so ein bisschen dazwischen bleiben, will weder mit den Altgläubigen brechen, noch aber auch Zürich isolieren. Mhm. Also ihr Interesse ist eigentlich möglichst, dass die Eidgenossenschaft nicht auseinanderfällt, wegen diesen Streitigkeiten. 1525 gibt es noch weitere Probleme, nämlich im deutschen Raum, dort wissen wir, das ist so die Zeit der Burenkrieg, wo im Zusammenhang ein bisschen mit der Reformation Buren anfangen, eben Zinsabgaben zum Beispiel verweigern, adlige Vorrechte anzufechten, wie man das ja schon ein bisschen gehört hat mit dem Wilderen beispielsweise. Und das führt in Deutschland wirklich zu dem Bauernkrieg. Bei uns ist das weniger der Fall, aber auch da gibt es zum Beispiel in Asp und Teisperen Buren und Landwirt, wo sich weigert, Wein- und Kornsteuern zu zahlen an die Obrigkeit. Und anscheinend sind das auch die Geistlichen dahinter, die predigen würden und so ein bisschen Rat in Zürich und beim Zwingli holen. Also es ist, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, die Reformation ist nicht eine Massenbewegung, kann man sagen, sondern es sind vor allem die Geistlichen, die vernetzt sind und das ein bisschen vorantreiben, aber eben zum Beispiel in Aarau lehnt man ja ab, irgendetwas zu ändern. Mhm. Und auch die Obrigkeit ist eigentlich dagegen, tiefgreifendere Reformen zu machen. Und das andere nebendran sind dann allenfalls eben Landleute, die sich nicht unbedingt am religiösen Leben stören, sondern mehr an Zinszahlungen und das Geld, das fehlt oder den Kirchen zufliessen wird. Mhm.
Du hast mir gerade das Bild in den Kopf gesetzt von ein paar hässigen Bauern mit Mischgabeln, die irgendjemand zu Teisperen und in Asp auf die Strasse gehen.
Ja, man muss das ein bisschen relativieren. Es ist, ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen, sondern damals in der Eidgenossenschaft gibt es nicht irgendwie einen grossen Bauernaufstand und einen Bauernkrieg. Es gibt vereinzelt solche Aufstände und Widerstände, aber nie in dem Ausmaß, wie das dann im Deutschland oder im Deutschen Reich damals der Fall war. Jetzt, in dieser Vielfalt von Glauben ist es nicht nur so, dass es einfach die Reformation gibt. Mhm. Der Zwingli ist zwar sicher einflussreich, aber wir haben ja das auch ein bisschen mit diesen Disputationen. Man muss das auch immer wieder diskutieren und aushandeln. Auf was können wir uns einigen? Und was ist eigentlich da, wo wir wollen? Und es gibt in dieser Zeit jetzt eben auch eine Bewegung, wo den Reformierten oder den Reformatoren, den verschiedenen, die es überall in der Eidgenossenschaft gibt, entgegenläuft, nämlich Täufer.
Mhm. Okay.
Und die machen auch nochmal so ein bisschen vielleicht den sozialpolitischen Aspekt von der Reformation deutlich. Auch sie kritisieren die Kirche und stehen in vielen Bereichen in ähnlicher Sicht wie zum Beispiel der Zwingli. Aber sie haben ein paar Unterschiede. Zum Beispiel lehnen sie Kindstaufe ab. Sie wollen auch das reine Gotteswort predigen. Und sie haben auch einen strengen Schriftbezug, so ein bisschen die Bibel als Grundlage, wie das die Reformierten auch wettet. Was sie aber zum Beispiel machen, ist, sie verweigern den Kirchengang, dass sie in die Kirche kommen, und auch den Eid und den Kriegsdienst, weil sie sich mehr für einen Rückzug in eine gewaltlose Gemeinschaft engagieren. Und damit werden die Täufer nicht nur so in theologischen Fragen mit der Kindstaufe zu einem Problem für die reformierten Prediger, sondern auch für die Obrigkeit, für die weltliche. Weil wenn jemand Kriegsdienst verweigert, verletzen sie Untertanenpflichten. Und das Zweite ist auch, dass sie, wenn sie sich nicht taufen lassen, gibt es in dieser Zeit in dem Sinne nicht eine wirklich offizielle amtliche Registrierung. Mhm. Das würde bedeuten, dass sie nicht besteuerbar sind.
Mhm.
Was dann die Täufer ebenfalls ablehnen. Und sie entziehen sich eigentlich mit dieser Auslegung einem herrschaftlichen Zugriff.
Könnte man sagen, dass es wie, also dass Täufer wie die extremeren Reformatoren gewesen sind, weil sie sich halt noch mehr den weltlichen Pflichten sozusagen oder den weltlichen Lebensinhalt entziehen?
Es zeigt vielleicht mehr auf, es gibt in dieser Reformbewegung, die es da gibt in dieser Zeit, teilweise noch nicht ein klares Profil so und so, sondern es gibt da verschiedene Ausformungen und die Täufer sind eins davon, aber wo dann vor allem in Konfrontationskurs kommen mit der Obrigkeit, während eben zum Beispiel gegen den, ich sage jetzt, klassischen Reformierten wie im Zwingli, in Zürich zum Beispiel die Obrigkeit dann das akzeptiert und offener umgeht. Und in Aarau gibt es eben auch eine grössere Täuferbewegung mit dem Hans Meier, der sogenannte Pfister. Darum wird er oft dann auch den Pfistermeier genannt. Dann gibt es einen aktenkundigen Heini Seiler mit seiner Frau, die werden als Hutmacher genannt. Und die Täufer sind bei uns nicht nur da in Aarau präsent, sondern auch vor allem im Wiener und Zurental, auch in Erlischbach, Loschdorf, Küttingen. Und der Pfistermeier und die beiden Seiler sind da wahrscheinlich so ein bisschen wegweisender als Oberhaupt oder so ein bisschen Köpfe von dieser Bewegung. Auch der Aarauer Stadtschreiber, der Hans Senger, ist wahrscheinlich Anhänger gewesen, auch wenn er nicht dazu stehen darf als Amtinhaber, aber seine Frau und sein Sohn. 1526 und auch in den Folgejahren kommt es dann in Aarau immer wieder zu Prozess und zu Gefangensetzung von Täufern. Der Grund, wieso das vielleicht viele von diesen Täufern gerade auf Aarau kommen, ist, dass Aarau langkulant ist gegenüber Glaubensflüchtlingen aus dem süddeutschen Raum. Vor allem, wenn sie sich ruhig verhalten, also wenn die nicht offen gehen, ihr Täufertum leben. Einige kommen dann aber eben zum Beispiel in Oberthurturm, weil sie da gleich so missionarische Tätigkeit entfalten. Wegen dem kommen auch dann Pfistermeier und Seiler Familie in den Turm. Ein Rekurs von den Seilers bei der Berner Regierung bringt dann immerhin, dass die Frau wegen ihrem Kind in Aarau bleiben darf, wenn sie beichtet, Buss tut und ihre Taufe, ihre Wiedertaufe als nichtig erklärt. Auch der Hans Senger, der Stadtschreiber, und seine Familie mit weiteren Täufern werden dann im Winter 1525 für eine Versammlung, die sie abhalten, zu Bussen verurteilt. Und im Verhör, das dort dann kommt, dort lehnen sie zum Beispiel die Anerkennung von der Transsubstantation ab. Also die Wandlung beim Abendmahl von Brot und Wein zu Fleisch und Blut von Christi.
klingt jetzt nach einem Detail, aber das ist, glaube ich, einer der ganz grossen Streitpunkte gewesen, so in der theologischen Auslegung.
Genau, der Abendmahlstreit ist auch der Grund, warum dass sich später der Luther und der Zwingli, oder so die helvetische Reformation und die deutsche, nicht haben können vereinen, weil das sie dort eine unterschiedliche Meinung haben. Jetzt sind wir mit diesen Täuferprozessen in Aarau, so 15, 25, 26, ein bisschen an einem Wendepunkt. Das hat mit zwei Sachen zu tun. Zürich stellt sich in dieser Zeit jetzt immer klarer auch hinter den Zwingli, unterstützt ihn, und die katholischen Orte machen Druck auf Bern, sich von Zürich zu distanzieren. Bern bleibt auf einem Mittelweg, befragt erneut seine Landschaft, und auch da ist wieder klar, 1526, man will beim alten Glauben bleiben, auch Aarau. Auch wenn es natürlich vielleicht gewisse Gemeinden gibt, wie wir jetzt auch von diesen Täufern sehen, die anderen Glaubensrichtungen anhängen, Mehrheit, Rückmeldung an Bern ist, wir wollen da bleiben. Aber man will auch nicht offenbar brechen, zum Beispiel Schenkenberg sagt, dass sie auch weiterhin gute Beziehungen zu Zürich wollen. Sie tun dann auch alles machen dafür, dass man so die offenkundig abweichlerischen Sachen entgegenwirkt, um vielleicht die katholischen Orte, die Druck machen, zufriedenstellen. Pfarrer von Schöftlen wird zum Beispiel angedroht, er würde seine Einkünfte verlieren, wenn er seine Geliebte und deren ihres Kind nicht wegweisen würde. Also, es zeigen sich immer wieder so ein bisschen die Probleme. Man will da der Reformierten keine Plattform bieten, aber man räumt auch so ein bisschen mit Sachen auf, die störend sind. Zusätzlichen Druck gibt es dann durch die Badener Disputation 1526. Das ist auch nochmal so ein Eckpfeiler in der Reformationsgeschichte, wo in Baden Anhänger von der Reformierten und der katholischen Seite zusammentreffen. Der Zwingli nimmt dort nicht teil. Das hat dann auch ein Stück weit zur Folge, dass die Reformierten nicht können überzeugen oder unterliegen. Der Disput mündet dann auch darin, dass der Zwingli verurteilt wird. Aber auch da schließt sich zum Beispiel Bern-Basel-Schaffhausen nicht an. Auch da versuchen die vor allem den Mittelweg zu behalten, weil sich Zürich und die Innerschweizer immer mehr entfernen voneinander.
Vielleicht noch die Nachfrage. Baden war ja dort kein Teil von der Berner oder Zürcher Herrschaft, sondern gemeine Herrschaft.
Das ist gemeine Herrschaft, das heisst, das müssen eigentlich alle eidgenössischen Orte zusammen regieren. Genau. Also so ein neutraler Boden, für, wo sich alle treffen oder wo alle involviert sind. Genau. In Bern gibt es jetzt aber auch noch einen Shift, wo den Bern ein bisschen mehr in die Zeiten von der Reformation treibt, weil lange haben im Berner Kleinen und Grossen Rat die Katholiken die Mehrheit gehabt. Es ist vor allem auch der kleine Rat, wo so ein bisschen die Altadligen drinnen gesessen sind, wo vor allem am Soldgeschäft, an den guten Beziehungen zum katholischen Frankreich interessiert gewesen sind, während im grossen Rat mehr auch die Handwerksmeister, Kaufleute vertreten gewesen sind, wo eher der Reformation zugeneigt haben. Und die erstreiten sich 1526 dann das Vorschlagsrecht für den kleinen Rat. Das heisst, in Bern gibt es so ein Shift, dass der Rat immer mehr auf reformierte Seite kippt und darum vielleicht jetzt auch dort die Tür aufgeht für die reformierten Anliegen in der Landschaft oder bei uns. Während jetzt, und da kommen wir wieder auf Aarau zurück, der Andreas Honnold abgesetzt worden ist nach seinen Zwischenrufen in der Kirche, haben wir ja noch den Johannes Buchser von Suhr, der dort der Pfarrer ist. Und der ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen der Wortführer der Reformierten hier in der Region, der auch immer wieder in Erscheinung tritt. Bei ihm ist es zum Beispiel so, dass man, auch wenn er ähnliche Ansichten wie der Honnold vertritt, Bern lässt ihn gewähren. Aus den Gerichtsakten und Klagen und so gegen ihn wissen wir zum Beispiel von seinem reformierten Wirken. Zum Beispiel gibt es Bestrafung für ihn oder auch für den Surer Wirt Uli Gehring, den ich schon genannt habe, wegen Fleischessen in der Fastenzeit. Es werden Leute bestraft in der Region, weil sie seine Predigten besuchen in Sur und kommen in Aarauer Turm, also der Aarauer Stadtrat macht das. Auch Luzern macht Druck, weil er Zinsen anfechtet. Und 1527 macht er eine Eingabe beim Berner Rat für die Erlaubnis der Priester-Ehe. Das wird dann jetzt mal nochmal abgeschmettert. Aber 15, 27 ist dann schon so ein bisschen der Moment, wo in Bern jetzt die Wende kommt, weil die setzen 15, 28 eine Berner Disputation an.
Also jetzt geht es auch in Bern als Eingemachte, wie in Zürich 15, 23.
Genau. Die Umstände sind dann aber noch spannend, weil es da auch wieder Aarauer Beteiligung gibt. Vom 6. bis zum 26. Januar findet die Disputation in der Barfüsserkirche zu Bern statt. Und da treffen sich jetzt auch neben Berner Geistlichen auch der Zwingli mit seiner Delegation sowie mit ganz vielen anderen Reformatoren aus Basel, aus St. Gallen, Straßburg, Konstanz. Auf dem Weg dorthin hat der Zwingli übrigens in Aarau übernachtet mit etwa 150 okay. Mitteilnehmern aus der Ostschweiz auf der Rückreise dann wieder. Und die Thesen, die dort angenommen werden, das sind so ein bisschen die, die wir auch heute kennen. Das ist zum Beispiel die erste These, wo man sich einigt zwischen all diesen Reformierten, ist, dass die Kirche sich nur aus Gottes Wort legitimiert, also aus der Bibel, und der Jesus einzige Oberhaupt ist, also ein bisschen spitze gegen den Papst. Mhm. Dass kirchliche Gebot sich nur aus der Bibel begründen lassen und nicht aus Tradition oder aus Offenbarung. Dass man nur durch Jesus zum Heil kommt, also dass das ganze Ablasswesen und gute Werkstiften von Altären und so, dass das nichts dazu beiträgt. Und dann noch weitere Thesen in Bezug auf den Totendienst, Bilderverehrung und so. Mhm. Dann geht's relativ schnell, weil bereits am Tag nach der Disputation sind Messen und Bilder verboten worden in Bern und 8 Tage Zeit gegeben zum Entfernen. Das heisst, wo der Zwingli dann am 30. Januar noch im Berner Münster predigt, ist das wahrscheinlich schon ausgeräumt worden. Nebst dem, dass der Zwingli durch Aarau gekommen ist, ist auch der Aarauer Lütpriester, der Heinrich Schilling, der Nachfolger geworden ist von unserem untriebigen Honold, dort dabei gewesen, an dieser Disputation, hat dort auch mit unterschrieben. Und auch der Johannes Buchser von Sur wird dort dabei gewesen sein. Aber zum Beispiel die Pfarrer von Oberempfelden und Kränichen nicht. Mhm. Also man sieht, wir haben da wirklich nicht einfach klar, alle sind jetzt da für die Reformation, sondern wir haben immer noch einen grossen Block von den Altgläubigen, sondern es sind Einzelfiguren, die sich da stark machen. Am 7. Februar, nach der Annahme von diesen Thesen in Bern, erlässt jetzt Bern ein Reformationsmandat, womit eigentlich der Religionsentscheid für die Regionen fällt. Es gibt dann aber noch eine Abstimmung in Bezug auf das Abschaffen von der Messe und von den Bildern. Man bekennt sich grundsätzlich dazu, jetzt reformiert zu sein. Aber das ist etwas, wo man dann noch mit dem Ritus, wo man den Leuten zum Überlegen gibt, da wird zum Beispiel in Aarau am 1. März dann, 1528, im Aarauer Rathaus allen Stimmfähigen die Frage vorgelegt, wo eine grosse Minderheit dann noch dafür gewesen wäre, aber eben eine Minderheit. Also am gleichen Tag wird dann angeordnet in Aarau am 1. März 1528 die Altäre in der Kirche zu schliessen und die Bilder zu entfernen. Der Bildersturm der in der Stadtkirche ist dann nicht so vielleicht vergleichbar mit dem zu Bern. Die Abwicklung, das ist dann nicht einfach, man geht dort ein und schlönt alles kurz und klein und verbrennt es. Auch in Aarau will man die Bilder, Altar und so weiter ausräumen. Man tut aber den Stifter, also denen, die so ein Bild gezahlt haben, denen erlaubt man das auch wieder mitzunehmen. Auch politisch gibt es in Aarau einen Wechsel, weil 1528, 1529 wird der Aarauer Schultheiss, der bisherige Hans von Heideck, der so ein bisschen zum Adel gehört hat und altgläubig war bei den Katholiken, der war auch Brüder vom Abt vom Kloster Muri, vom Laurentius von Heideck. Und der ist jetzt natürlich unhaltbar in dem Amt als Katholik. Der tritt zurück. Und der Rudolf Pur, der Altschultheiss war und eben reformiert orientiert, der übernimmt den. Also, das hat auch politische Wechsel hier in Aarau zur Folge. Wer wir auch wieder treffen, 1529, es ist der Aarauer Täufer Hans Pfistermeier. Mhm. Im Nachgang nach der Berner Disputation disputierten Zwingli dann auch noch mit Täufer. Und der Hans Pfistermeier und seine Mitstreiter lassen sich dann nicht abbringen vom Zwingli, von ihrem Glauben und ihren Überzeugungen werden ausgewiesen. 1531 wird der Hans Pfistermeier im Freiamt festgenommen, weil er dort am Predigen ist, wieder auf Bern gebracht. Und dort sagt sich dann der Pfistermeier los weil mittlerweile ist es ein bisschen härtere Tonart gegenüber den Täufern. Auch 1530 sind sie in Aare auch 10 Täufer im Obertorturm im Gefängnis, die dann gebüßt und ausgewiesen werden. Und 1531 wird dann der Hutmacher Heinrich Seiler sogar ertränkt dann. Das ist jetzt so eine Zeit, wo dann wirklich, wenn sie es nicht aufgeben, ihr Täufertum, dann werden sie teilweise hingerichtet.
Mhm. Man merkt jetzt auch, dass nach dieser Berner Disputation die Reformation nicht nur einfach eine Reform war in der Kirche oder so im Kirchenraum, sondern dass es wirklich Auswirkungen gehabt hat
auf Politik und auf
Politik und auf Menschen und auf den Alltag.
Ja, ja genau. Weil jetzt geht es nicht mehr einfach um religiöse Fragen von Geistlichen oder so ein bisschen die Alltagspraxis von, dürfen wir jetzt in der Fastenzeit Fleisch essen oder nicht, mhm. oder dürfen jetzt Priesterkind haben, sondern jetzt ist eigentlich Glaube Teil von der obrigkeitlichen Aufgabe geworden. Mhm. Wir haben ja das gesehen, auch im Mittelalter noch oder vorher, dass eigentlich das Stift Bern und Münster für die Glaubenssachen zuständig ist da. Bern ist die weltliche Obrigkeit. Und mit der Annahme von der Reformation gibt es jetzt ein paar Veränderungen in diesem Bereich, wo die Herrschaftsbefugnis von Bern ausbaut. Bern tut jetzt nämlich mit der Reformation auch eine umfassende Landeshoheit durchsetzen. Also wo man vorher vielleicht noch einzelne Regionen ihre einzelnen eigenen Rechte gelassen hat, ist jetzt eigentlich mit der Durchsetzung von der Reformation, wo Bern erstmal so ordnend richtig durchgreift. Und das neue staatliche Herrschaftsinstrument, das sind die Chorgerichte, die sind bekannt vor allem dafür, dass sie jetzt eben zuständig sind, die Sittsamkeit und die Sittenzucht und die unchristliche Lebensführung vielleicht von den Untertanen zu beaufsichtigen und zu bestrafen. Das heisst, das weltliche Bern übernimmt jetzt eine kirchliche Aufgabe, mhm. was vorher ja in dem Sinn Trend war. Mhm. Und neben dem übernimmt das Chorgericht auch Verwaltungsaufgaben. Zum Beispiel werden die Kirchenstiftungen, wo ja jetzt aufgelöst werden, das machen sie. Sie tun jetzt die Viertigen ordnen, sie tun auch die Pfarrer examinieren, also in dem Sinn prüfen vor dem Einsetzen, sind für das zuständig. Und auch die Regelung der Freunde, also welche Ausstattung im Sinn von Geldausstattung bekommen die einzelnen kirchlichen Institutionen. Und auch das Schulwesen wird neu organisiert und neu gestaltet. Es wird jetzt klar, mit der Annahme von der Reformation, oder dass jetzt eigentlich die Obrigkeit, die weltliche, sich zu der Reformation bekennt, wird jetzt auch staatliche Herrschaft durchgesetzt. Das ist also eine von diesen Thesen, die du vielleicht kennst, mit, dass man nicht einfach von Reformation redet, wo sich nur auf den Glaubensbereich bezieht, sondern dass man seit den 70er Jahren mehr von Konfessionalisierung redet, wo kirchliche Erneuerungen parallel setzen zu der Entwicklung von so frühen modernen Staaten, die anfangen, eine flächendeckende Herrschaft ausüben. Mhm. Und dass das eigentlich parallel oder zusammen mit der Reformation stattfindet. Mhm. Nicht nur in den reformierten Gebieten, sondern ja teilweise in katholischen. Mhm. Ich will mit dir noch ein bisschen Ausblick machen. Ich nehme jetzt den einfach mal noch rein.
Ja, sehr gern.
Was dir sicher bekannt ist, auch politisch wird jetzt die Annahme durch das, dass Bern und auch weitere Orte sich zu der Reformation bekennen, führt das jetzt immer mehr zu Spannungen mit der Innerschweiz. Die fühlen sich dann auch in dem Sinn eingekreist von den Reformierten und das führt dann beinahe zu einem ersten Waffengang in der Frage, was ist jetzt mit dem Glauben, welche zählt und vor allem auch welche Religion zählt in den gemeinen Herrschaften, also in diesen Gebieten, wo man gemeinsam verwaltet, zum Beispiel in Baden. Der kann dann abgewendet werden, der erste Kappelerkrieg, der dann eben nicht stattfindet. Und es gibt eine Einigung, dass nämlich jede Gemeinde in diesen gemeinen Herrschaften selber wählen darf, nach der Mehrheit wählen glauben, dass sie wollen, ob eben reformiert oder katholisch. Aber es gibt in dem Sinn nicht eine Beruhigung. Und es kommt dann 1531 zum zweiten Kappelerkrieg und dort effektiv. Dort stirbt ja dann auch der Zwingli als Vorkämpfer oder als wichtiges Haupt von der Reformation. die anderen Orte auf Seite von Zürich, eben Bern, Schaffhausen, die kommen dann noch später zur Unterstützung dazu, werden aber auch dann dort geschlagen von den Innerschweizer, von den katholischen Orten. Also es ist dann eigentlich mit dem Zweiten Kappelerkrieg eine vollkommene Niederlage und ein grosser Rückschlag für die Reformierten, weil nicht nur der Zwingli tot ist, sondern Katholiken setzen jetzt auch durch, dass in den gemeinen Herrschaften sie als Minderheit ihre Gottesdienste besuchen dürfen. Auch wenn eine Gemeinde annimmt, sie sind reformiert. Umgekehrt gilt das aber nicht. Und die reformierten Orte müssen viel Reparationen zahlen. Das ist eigentlich sehr eine schwierige Zeit, gerade so ein bisschen fürs Ausbreiten von der Reformation da. Und eine Person, die immer ein bisschen vergessen geht, wenn man über Reformation redet in der Schweiz, wo aber bei uns recht präsent ist, ist der Heinrich Bullinger. Mhm. Wir haben ja das Bullinger-Haus in Aarau, wo der reformierte Landeskirche gehört, wo man heute auch mieten für Festivitäten und so weiter. Aber während man den Zwingli und den Calvin von Genf ja eher kennt, ist der Bullinger relativ unbekannt. Dabei trägt er eigentlich dann maßgeblich dazu bei, dass nach dem Rückschlag von der eidgenössischen Reformation nach dem Schlacht von Kappel, die doch noch eine Entfaltung findet. Der Bullinger ist der Nachfolger von Zwingli in Zürich. Das weisst du vielleicht. Auch er bemüht sich noch mit dem Luther um eine Einigung im Abigsmahlstreit. Was ihm dann aber gelingt, ist 1536 mit anderen Theologen aus dem eidgenössischen Ort ein erstes gemeinsames helvetisches Bekenntnis zu machen. Das ist die Confessio Helvetica Prior. Ein Bekenntnis von allen reformierten Theologen oder Ort auch, dass man kann sagen, das ist eigentlich unser gemeinsames, für das stehen wir ein. Weil auch bisher ist je nach Theologe ist das anders gelebt worden, eben weil sie auch so ein bisschen ein Netzwerk ist und jeder Ort ein bisschen beeinflusst von anderen Reformatoren. Zürich mit dem Zwingli natürlich schon prägend, aber immer noch auch Meinungsunsicherheiten und Verschiedenheiten. Und mit dem ersten helvetischen Bekenntnis gibt es einmal überhaupt so einen Zusammenschluss, wo man kann sagen, das ist die reformierte Kirche von der Eidgenossenschaft. Und da tritt Aarau wieder auf. An der Tagsatzung, die am 1. Mai 1536 stattfindet, wird dann auch bekräftigt, dass man jetzt mit dem Bekenntnis, das man hat, nochmal versucht, mit den Deutschen einen Zusammenschluss zu finden, mit den Lutheranern. Was dann aber am Schluss auch eben wieder scheitert. Wieso aber dann der Bullinger doch noch wichtiger wird, ist, es gelingt ihm mit den Genfer Reformierten unter vom Calvin einen theologischen Konsens zu finden. 1549, wir sind jetzt da schnell vorangestritten, im sogenannten Consensus Tigurinus, wo man sich einig wird in wichtigen Hauptpunkten in Bezug auf, wie man die Bedeutung und die Auslegung der Sakramente bestimmt. Das heisst, ab dann sind eigentlich so ein bisschen Calvinisten und Zwinglianer angenähert oder können sich da finden. Und der Höhepunkt bildet dann eigentlich das zweite helvetische Bekenntnis von 1561. Das hat der Bullinger, der sich langsam auf sein Lebensende zubewegt, zuerst als persönliches Glaubensbekenntnis geschrieben. Es wird dann 1566 in Zürich gedruckt und auch in Genf gedruckt. Und zu dem Bekenntnis, das verschickt man und verteilt sich in Europa, das Bekenntnis wird dann eigentlich so ein bisschen zur Grundlage von allen reformierten Kirchen in der Eidgenossenschaft. Ausser Basel, die nehmen es erst 1644 an, weil sie in dieser Zeit wieder mehr vom Luther beeinflusst sind. Aber vor allem im Ausland findet das zweite helvetische Bekenntnis von Bullinger grosse Beachtung, zum Beispiel in Rumänien, in Frankreich, Böhmen, in der Slowakei, in den Niederlanden, in Ungarn, Polen, in Schottland. Und 1967 wird es beispielsweise auch ins Buch von der Bekenntnis von der United Presbyterian Church von den Vereinigten Staaten aufgenommen. Und es bildet dann theologisch den wichtigen Bezugspunkt für auch unser Staatskirchensystem bis ins 18. Jahrhundert. Das heisst, ein Bullinger, sein Schaffen, oder er ist unglaublich, was seine Korrespondenz in Europa mit ganz vielen Theologen, mit dem, was er publiziert hat, sehr prägend dafür, dass eigentlich die Reformationsbewegung, die angestoßen worden ist vom Zwingli und wo dann eben 1531 so ein bisschen Taucher hat, dass sich das am Schluss nochmal so verbreiten kann oder nochmal so aufflammt. Während nämlich der Luther, der dann für Deutschland und für die lutheranischen Gebiete, also in Skandinavien teilweise und in Deutschland, nicht weiter entfaltet. Da wird eigentlich so die helvetisch geprägte vom Zwingli, Bullinger, Calvin, wird zur Grundlage für den Protestantismus, wo sich dann eben nach Übersee die Kolonien und so verbreitet.
Ja, da sieht man auch, dass die Reformation auf lokaler Ebene sehr viel Veränderungen gebracht hat, aber auch ein transnationales Phänomen ist, wenn man den Begriff national in dieser Zeit kann verwenden kann.
Ja, und ich würde jetzt gerne zu diesen Thesen zurückkommen. Ich glaube, was es zeigt, ist, wie sehr dass die Reformation nicht einfach eine Massenbewegung ist, die von diesen Führern angestoßen wird, sondern wie viel Einzeltheologen an dem mitschaffen und durch das auch immer eigentlich, dass man so einen gemeinsamen Nenner findet mit diesen Disputationen, wie das immer wieder gemacht muss werden und dass das relativ lange Zeit braucht, bis man am Schluss bei so einem gemeinsamen Bekenntnis ist. So das einheitliche Bild von wir sind die Reformation, dass das eigentlich nicht so zutreffend ist und dass dabei auch ganz viel Nebenprodukte einfach noch weitere Glaubensausrichtungen entstehen, wie Täufer, die dann wiederum bekämpft werden. Also, dass man eigentlich mehr muss sagen, es ist mehr ein konfessionelles Zeitalter von ganz verschiedenen konfessionellen Ausrichtungen und Überlegungen.
Durchaus auch eine umstrittene Zeit, wo im Nachhinein betrachtet, wie sehr viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Aber das ist ja der Akteur, und die Akteurinnen in dieser Zeit noch nicht bewusst gewesen, dass das so viele Veränderungen wird mit sich ziehen.
Vielen ist es, glaube ich, auch nicht um die theologischen Ausprägungen gegangen. Eben, man hat gemerkt, oder das, was ich auch ein bisschen zeigen wollte, bei diesen Überlegungen steht auch sehr viel Machtpolitik oder Interessenpolitik im Zentrum, also von Seiten von einer Obrigkeit oder von einem Rat oder von den Leuten, dass man sagt, uns geht es auch darum, wenn wir Zinsen zahlen und wie viel. Und dann ist man vielleicht gegen die katholische Kirche, weil dort die Abgaben anfließen und unterstützt Kritiker mehr oder fühlt sich vielleicht dort zugehörig. Oder eine Obrigkeit, die findet, ja, da gibt's tätig mit neuen Ansichten. Eigentlich grundsätzlich haben wir nicht so viel dagegen, wie jetzt Bern, der sagt, ja, so reines Gotteswort predigen ist okay, aber sorgt einfach nicht für Unruhe. Also all die anderen Ideen, die müsst ihr weglassen. Und wir verändern auch vorläufig nichts an unseren bisherigen Überzeugungen und Regelungen in Bezug auf Priester, Ehe und Fasten. Und mit der Zeit kommt man dann von dem weg so langsam. Aber das sind sehr unterschiedliche Bewegungen, je nach eidgenössischem Ort. Eben in Zürich ist das viel schneller von sich gegangen als an anderen Orten.
Ich finde, es lohnt sich auch, die Geschichte wirklich im Detail zu besprechen, weil du am Anfang ja auch das Bild so ein bisschen beschrieben hast, auf viele Hände oder vielleicht viele gehabt haben. Eben so die böse katholische Kirche, die reformiert worden ist. Und ich habe auch schon in meinem Umfeld, ehrlich gesagt, und auch früher in der Schulzeit so ein bisschen das Bild mitbekommen, dass die Reformation dazu geführt hat, dass der Glaube eigentlich ab dann, jetzt so makroperspektivisch, immer weniger eine Rolle gespielt hätte. Also so, eben so der Ablass und der Heiligenkult, das ist alles so der Katholizismus gewesen und mit dem Glauben allgemein verbunden worden. Und die Reformation hat mit dem aufgehört. Aber man muss sich ja auch in Erinnerung rufen, dass es eigentlich unmittelbar nach dieser Zeit, die du jetzt beschrieben hast, der Glaube viel, viel wichtiger geworden ist. Also du hast ja auch gesagt, der Glaube ist plötzlich Teil von obrigkeitlicher Herrschaft geworden oder viel stärker Teil. Und was ja nicht nur die Reformation, es ist ja nicht nur die Reformation gewesen in dieser Zeit, sondern kurz darauf aber auch die Gegenreformation. Also schon in den 1540er Jahren, wo du auch schon einen Teil darüber erzählt hast, wo das Papsttum mit allen Verbündeten, auch den weltlichen Herrschaften zusammengekommen ist und beschlossen hat, wir tun eigentlich die Repräsentation der Kirche und eben den heiligen Kult zwar überdenken, aber auch intensivieren. Stichwort Barock zum Beispiel, also so die Architektur vom 17. Jahrhundert, die strotzt ja nur so von sakraler Repräsentation. Mhm. Und eben die Reformation hat ja eigentlich dann dazu geführt, dass der Glaube vorübergehend viel, viel, viel wichtiger geworden ist in allen Lebensbereichen.
Ja, und das ist, spürt man ja dann in dieser Sozialdisziplinierung, also mit so Chorgericht, oder? Wo dann eigentlich auch das sittliche Verhalten der Leute und ihre Lebensführung im Glauben beaufsichtigt und kontrolliert. Ganz extrem ist das dann in Genf zeitweise unter dem Calvin, wo es eben wirklich Prüfungen gibt oder so eine halbe Theokratie entsteht. Bei der äußeren Region ist das dann ein bisschen weniger gewesen, aber auch da gibt es die Aufsicht. Und wenn Reformierte zu der Fasnachtszeit in die katholischen Gebiete gehen, gehen festen und zurückkommen, werden sie bestraft für das. Mhm. Also es ist nicht so, dass Reformation mehr Freiheit bringt. Das ist eine Perspektive so ein bisschen aus dem 19. Jahrhundert. Sondern man kann eigentlich sagen, so ein bisschen die Entflechtung von Kirchen und Staat oder dass es mehr Freiheiten gibt, ist dann etwas, wo mehr mit der Säkularisierung kommt oder mit der Aufklärung, dass man das probiert zu trennen. Aber gerade eigentlich in der Zeit nach der Reformation intensiviert sich das, wie du jetzt auch gesagt hast, und nicht nur bei den Reformierten, sondern bei den Katholiken. Und ein gutes Beispiel, um sich da anzuhören, wie fest man das macht, ist auch das Hexenphänomen, also die Hexerei und die Hexenverfolgung, wo ja auch Reformierte das machen, also wo nicht freiheitlicher sind, sondern eigentlich so, was haben die Leute für Glaubensvorstellungen, das wird sehr genau überwacht.
Ja, und auch die führenden Köpfe sogar von der Reformation sich vehement für die Verfolgung von Hexen auch eingesetzt haben.
Ja, genau.
Voll. Und die Reformation hat auch heute immer noch ihre Überbleibsel. Gerade ich bin in Ernestbach aufgewachsen, wo man ja immer wieder gerne die Geschichte erzählt, dass sich im Dorf, wo man auch Speuz nennt, die Leute sich über den Bach angespeuzt haben, weil halt das Dorf konfessionell gespalten war mit dem katholischen, solothurnischen Teil und dem aargauischen, protestantischen Teil.
Wobei ich dort, glaube ich, wenn man intervenieren will, ich kenne natürlich die Geschichte auch, dass aber der Gegensatz natürlich durch die Trennung der Gebiete auf die Reformationszeit zurückgeht und in die Zeit nach diesen Kappelerkrieg, aber dass man sich wirklich so feindlich gegenübergestanden ist, wie das suggeriert, dass das eigentlich etwas ist, was erst viel später entstanden ist, weil Konfession, wie wir ja ein bisschen gesehen haben, für viele Leute in dieser Zeit nicht nachher schon zu einem grossen identifizierenden Merkmal wird. Oder erst mit der Zeit sich entwickelt, weil es eben Separierung gibt aufgrund von politischen neuen Grenzen, die gezogen werden oder verstärkt werden. Mhm. Und eigentlich in den Anfang, wir ja dort in Erlischbach die Bauern miteinander gehandelt haben und jetzt eigentlich innerhalb von einem Jahrzehnt sind die jetzt anders als die. Das ist, glaube ich, etwas, was dann erst mit dem gekommen ist und aufgebaut und nicht schon in der Reformation, der gerade stattgefunden hat, dass die dort sich die Köpfe geschlagen haben. Ja, oder so.
Ja, dort müssen wir vielleicht die Reformation nicht als Ereignis, sondern auch als Teil von einer Erzählung verstehen.
Ich möchte vielleicht, wenn du jetzt gerade angeschnitten hast, noch, was so die Überbleibsel sind von der Reformation bei uns, wenn man noch ein bisschen rausgehen will, sich das anschauen. In der Aarauer Stadtkirche ist zum Beispiel speziell, dass man da eigentlich noch einen katholischen mittelalterlichen Kirchenbau haben, mit, wie ich es gesagt habe, dem Lettner, der Barrikade im Kirchenschiff, wo der Chorraum vom Zuschauerraum abtrennt, wo man noch drinnen gelassen hat, wo auch all die Altäre gewesen sind, die jetzt natürlich entfernt worden sind mit dem Bildersturm. Hingegen die Kirche im Erlischbach-Aargau, die kleine, das erste Beispiel ist im Aargau für eine Kirche nach reformierter Prägung, weil es eine chorlose Kirche ist. Weil es eben den Chorraum nicht mehr braucht für den irgendeinen Altar oder auch für den Chorgesang, der sich dort abgespielt hat, sondern einfach eine nüchterne, viereckige Raum mit einer Kanzel und mit einem Taufstein. Und der ist 1563 bis 1666 damals entstanden. Hey, danke fürs Zuhören.
Danke fürs Erzählen, Simon.
Ich hoffe, die Punkte, die wir am Anfang aufgegriffen haben, haben wir noch ein bisschen differenzieren und vielleicht auch noch die ein oder andere Begebenheit aus der Aarauer Reformationszeit mitnehmen können. Mhm. Auch wenn wir jetzt natürlich viele Bereiche tangiert haben. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben das jetzt auch nochmal können auffrischen, was sie vielleicht schon gewusst haben oder noch erneuern.
Gut, dann sagen wir wie immer bis zum nächsten Mal und danke Simon für deine Geschichte.
Danke dir fürs Zuhören. Ciao.